Donnerstag, der 12. März 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich und wir beginnen mit einer Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Fehlstart ins Superwahljahr für Friedrich Merz. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg setzt die CDU unter Druck und stärkt die Grünen. Warum Schwarz-Grün dennoch eine Blaupause für den Bund sein kann. Diese Woche im Interview, die Journalistin Bettina Röhl schrieb Bücher über die Schah-Proteste als Gründungsmythos der 68er-Bewegung. Im JF-Interview spricht sie über den aktuellen Iran-Krieg, Befreiungsschlag oder Überfall. Architektur wieder attraktiver machen. Warum begegnen uns überall nur Stahlbeton, Glasfassaden und großräumige Plattenbauten? Die JF suchte weltweit nach Trends, Ideen und Vorlagen, wie das besser geht. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und damit zu den Themen unserer heutigen Sendung. Im EU-Parlament ist in dieser Woche die Brandmauer gefallen und das ausgerechnet beim Thema Migration. Abschiebungen sollten künftig leichter möglich sein, auch in sogenannte Rückkehrzentren außerhalb der EU. Und gefährliche Straftäter sollten Europa gar nicht mehr betreten dürfen. Da waren sich konservative und rechte Politiker im Innenausschuss einig und entwarfen ein gemeinsames Papier. Wie es dazu kam, erzählt uns Mary Kahn, EU-Abgeordnete der Alternative für Deutschland. Seit fast zwei Wochen führen die USA und Israel Krieg gegen den Iran. Doch das Regime in Teheran sitzt weiter fest im Sattel und hat sein fast waffenfähiges Uran gut versteckt. War der Angriff schlecht vorbereitet? Haben Israelis und Amerikaner die Mullahs unterschätzt? Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Und außerdem reden wir über PFAS. Das sind sogenannte Ewigkeitschemikalien. Die stecken überall drin, sind kaum abbaubar und machen uns auf die Dauer krank. Die EU will die PFAS nach und nach verbieten. Wir reden darüber mit dem Umweltchemiker Martin Schieringer von der ETH Zürich. Und im Kommentar des Tages von Oliver Stock geht es um 15 Sekunden, die die Karriere eines Politikers manchmal beenden können. Das sind unsere Themen heute. Die Brandmauer gegen die AfD und andere rechtskonservative Parteien gehört auch im Europaparlament zum fest installierten Mobiliar. Eigentlich, denn ganz so fest gemauert ist die Brandmauer auch dort nicht mehr. In dieser Woche gab es im Innenausschuss des Parlaments in Straßburg eine gemeinsame Abstimmung von Abgeordneten der EVP-Fraktion, zu der ja auch die CDU und die CSU gehören, mit weiter rechts stehenden Fraktionen, darunter die Fraktion Europa der souveränen Nationen, zu der die AfD gehört. Bei der Abstimmung ging es um die sogenannte Rückführungsverordnung, die die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern erleichtern soll. Genaueres wollen wir jetzt von der Europaabgeordneten der AfD, Mary Kahn, erfahren. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Kahn, was steht drin in dieser EU-Rückführungsverordnung? Ist sie wirklich der Meilenstein zur Veränderung der europäischen Migrationspolitik, als der sie jetzt gefeiert wird?
Also ein ganz wichtiger Punkt dieser Rückführungsverordnung sind die sogenannten Return Hubs außerhalb der EU. Das bedeutet natürlich für Deutschland enorm viel Entlastung. Wir bekommen es ja mit, unsere Kommunen werden teilweise nicht mehr Herr der Lage. Und das wäre die Möglichkeit, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Drittstaaten überstellt werden können, wo die Identität und die Dokumente beschafft werden und die Rückführung in die Heimatländer sozusagen organisiert werden kann. Das ist enorm wichtig für uns, auch für die zukünftige Handhabe der Migrationspolitik.
Wo sollen denn diese Return Hubs oder Rückkehrzentren entstehen? Also welche Länder außerhalb Europas könnten sich dafür bereit erklären?
In Maghreb-Staaten wäre eine Möglichkeit da, dass man sozusagen sogenannte Abkommen schafft und dort dann solche Return-Hubs installiert. Also man kann aber auch natürlich wie damals Italien, Albanien vorsehen, weil auch dort natürlich die drei Balkanrouten entlang gehen. Da ist natürlich noch viel Potenzial, aber letztendlich kommt es darauf an, welche Länder sich bereitstellen, dafür auch Abkommen einzugehen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sind diese Return-Hubs dann praktisch eine Art Gefängnis? Also werden die aus Europa Abgeschobenen dann dort inhaftiert?
Nein, also Return-Hubs, das Ganze muss man sich eigentlich als großes Organisationszentrum oder als ein Rückführungszentrum vorstellen. Dort geht es natürlich auch in erster Linie darum, die Identität zu klären. Wir haben auch teilweise Menschen, die keine Papiere mit sich tragen. Es geht aber auch darum, die Dokumente dort zu beschaffen. Und da liegt vor allem der Punkt darin, dass wir natürlich auch viele illegale Migranten haben, wo die Herkunftsstaaten nicht mit Deutschland kooperieren, dass man dort die Möglichkeit hat, diese Dokumente zu bekommen und natürlich die Rückreise zu organisieren. Also es geht vor allem darum, eine Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten und vor allem das Ganze zu beschleunigen. Wir haben oft das Problem auch in Deutschland, dass wir fehlende Dokumente haben, lange Verfahren und natürlich auch das Problem, dass illegale Migranten in dem Fall untertauchen. Und das sollte dann mit den Return Hubs gelöst werden.
Wenn Sie sagen, dass die abgelehnten Asylbewerber in diesen Return Hubs nicht inhaftiert werden, dann können die ja auch ganz schnell wieder in Deutschland sein, ne? Oder in anderen europäischen Ländern.
Also Sie haben natürlich die Möglichkeit, dort diese Return Hubs zu verlassen. Aber auch diese Rückführungsverordnung wird in Zukunft auch Einreisesperren verhängen. Es wird auch ein sogenanntes Monitoring-System eingeführt und ein Screening-System, dass man genau erfassen kann, wer europäischen Boden betritt. Es soll auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten vorhanden sein, dass man auch eher Kontrolle über das Ganze bewahren könnte. Ich denke auch mit dem Punkt, dass wir auch Einreisesperren verhängen können, sollte sich das Ganze lösen. Also es geht vor allem darum, dass man halt auch Wiedereinreisen verhindert.
Also das Ganze setzt auf Abschreckung. Die Aussicht, als abgelehnter Asylbewerber statt wie bisher meist in Deutschland bleiben zu können, dann vielleicht 2 Jahre in Uganda oder in Albanien festgehalten zu werden, das könnte den ein oder anderen abschrecken, überhaupt nach Europa zu kommen. Ist das der Plan?
Das ist der Plan. Es ist halt aber auch ganz klar zu sagen, es wird in Zukunft ein System geben, ein gemeinsames europäisches System. Und wir werden vor allem Alter, Identität und Dokumente und so weiter viel schärfer protokollieren. Und auch gerade die Altersverstellung, das ist auch ein ganz neuer Aspekt, den diese Rückführungsverordnung dann auch mit sich bringt.
Menschenrechtsaktivisten behaupten nun, dass die Rückführungsverordnung den EU-Mitgliedstaaten ermöglicht, Familien auseinanderzureißen und sie in Abschiebezentren in Länder zu schicken, in denen sie noch nie gewesen sind. Stimmt das? Sollen da Familien auseinandergerissen werden?
Also Familien werden nicht auseinandergerissen, Familien können aber gemeinsam abgeschoben werden. Und man muss aber auch in dieser ganzen Diskussion immer auch den Realitätsbezug bewahren. Es geht in erster Linie darum, illegale Migranten wieder zurückzuführen. Also all diejenigen, die einen abgelehnten Asylbescheid haben, die kein Recht haben, weiter in einem europäischen Mitgliedstaat zu bleiben. Und da haben wir natürlich auch gesagt, dass auch Familien in sogenannte Return Hubs überstellt werden können. Das sind sozusagen Rückführungszentren, wo Zimmer bereitgestellt werden, wo Ärzte vor Ort sind, wo jeglicher Pflegebedarf, Essensbedarf vorhanden ist, wo alle Menschenrechtsbedingungen eingehalten werden. Und wir sagen auch in dieser Rückführungsverordnung, dass Familien priorisiert werden müssen, damit Familien ganz klar wissen, wo die Reise hingeht. Sie werden nicht irgendwohin abgeschoben, sondern man hilft den Leuten auch vor Ort, die Dokumente wieder zu bekommen, den Weg wieder zurück zur Heimat zu finden. Da muss man schon den Realitätsbezug weiter bewahren. Es geht wirklich um illegale Migranten, aber auch jegliche menschlichen Rahmenbedingungen werden dort eingehalten.
Linke NGOs sagen nun, das Ganze wird so teuer, da könnte man die Asylbewerber auch hier in Europa behalten und versuchen, für das gleiche Geld in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Was sagen Sie dazu?
Wir sehen nun mal, dass seit 2015 sich durch die unkontrollierte Masseneinwanderung, dass eine Belastung unserer Sozialsysteme vorhanden ist, sondern auch unser Sicherheitsrisiko enorm enorm belastet wird, dass teilweise Großstädte wirklich zu Gefahrenzonen werden und so weiter. Und da muss man sich natürlich immer fragen, was ist jetzt hier wichtig? Es ist wichtig, wieder Kontrolle über das Problem zu bekommen und vor allem auch wieder Sicherheit in den Großstädten zu erlangen. Da ist der Aspekt natürlich ganz klar, wir wollen wieder Kontrolle bekommen, wir wollen, dass wieder Recht und Ordnung umgesetzt wird und wir wollen wieder Sicherheit erlangen. Und das wird mit dieser Rückführungsverordnung durchgezogen. Nichtsdestotrotz wird natürlich, und das hatte ich tatsächlich erst eingebracht, ich hatte erst gesagt, man könnte einen EU-Topf bereitstellen dafür, wenn zum Beispiel ein abgelehnter Asylbewerber aus Italien kommt nach Deutschland. Deutschland muss dann die ganzen Papiere organisieren, die ganze Abschiebung vollziehen, dass dann Deutschland sozusagen die ganzen Gelder, die dafür anfallen, bis dahin, dass man den jeweiligen illegalen Migranten wieder zurück in seine Heimat bringt, dass daraus die Gelder genommen werden. Und dann war der Aspekt auch gerade von den Patrioten richtig und wichtig, dass aber dann auch Länder, zum Beispiel wie Spanien, die nun mal eine linke Regierung haben und in Zukunft ist auch 500.000 von illegalen Migranten legalisieren wollen, dann sagen, gut, das kostet uns ja dann nichts, das wird ja eh die EU bezahlen, dann schicken wir die alle mal weiter. Deswegen ist jetzt in dieser Rückführungsverordnung ganz klar der Aspekt, die Mitgliedstaaten zahlen untereinander. Das heißt, wenn die Erstregistrierung in Italien vollzogen wurde, dieser illegale Migrant aber weiter nach Deutschland kommt und Deutschland muss dann letztendlich die Abschiebung organisieren, dann wird Italien dafür zahlen müssen.
Gegen diese Rückkehrzentren irgendwo in Afrika oder in Albanien werden NGOs ganz sicher klagen. Wie rechtssicher sind diese Rückkehrzentren vor irgendeinem europäischen Gericht?
Wir denken, das Ganze wird rechtlich auch Bestand haben können. Es ist auch der erste Aufschlag. Wir planen natürlich auch in Zukunft noch die Idee, von Antragszentren außerhalb der EU durchzubringen. Das bedeutet vor allem, das würde vor allem dieses unglaubliche Leiden auf der Mittelmeerroute endlich bekämpfen, dass vor allem Menschen sich nicht auf diesen lebensbedrohlichen Weg nach Europa machen müssen, sondern dass außerhalb der EU geprüft werden kann, ob diese Person überhaupt ein Recht hat auf Asyl oder nicht. Aber ich bin da eigentlich sehr optimistisch gestimmt, was die Return-Hubs angeht, dass das durchgehen wird.
Nun gab es also am Montag diese gemeinsame Abstimmung im Innenausschuss des EU-Parlaments, bei der die Brandmauer praktisch überwunden wurde. Wer hat da alles gemeinsam dafür gestimmt? Welche Fraktionen waren dabei?
Also vorab muss man halt sagen, dass es ja dann zum Schluss ein gemeinsamer Änderungsantrag war von der EKR, von den Patrioten, von der EVP und von unserer Fraktion, der ISN-Fraktion. Und darüber wurde abgestimmt und wir hatten eine Mehrheit von Mitte rechts. Dagegen gestimmt haben Renew, das sind die europäischen Liberalen. Die Grünen haben dagegen gestimmt. S&D, das sind die europäischen Sozialdemokraten. Und natürlich die Linken haben ebenfalls dagegen gestimmt.
Wie kam diese gemeinsame Abstimmung von Mitte rechts zustande? War es so, wie eine Brüsseler Menschenrechtsaktivistin behauptet, dass Sie das Ganze seit Wochen in Hinterzimmergesprächen mit den anderen Fraktionen vorbereitet hatten?
Es ist ja so, dass gerade bei den ersten Sitzungen kristallisiert sich dann heraus, wo steht denn die Mehrheit? Und das war auch bei dieser Verordnung so, dass man ganz klar gesehen hat, gerade was sind so essentielle Punkte wie die Return Hubs, aber auch zum Beispiel die Sanktionen gegen Herkunftsstaaten und so weiter. Und da hat sich natürlich schon ist klar abgebildet, dass es eine Mehrheit von Mitte rechts gab. Es gab schon eine Zusammenarbeit, schon bereits letztes Jahr, oder das ist ein Austausch zwischen EKR, den Patrioten und der ISN-Fraktion. Und jetzt, als es sozusagen in die finale Runde ging, gab es auch eine Zusammenarbeit mit der EVP. Aber ich muss dazu natürlich erwähnen, dass für die EVP François Bellamy die Verhandlungen geführt hat. Und ich würde auch sagen, das ist auch für uns eigentlich ein Glücksgriff gewesen, weil François Bellamy sehr stark ist, was die Migrationspolitik angeht und in vielen Punkten mit uns übereingestimmt hat. Und so kam es letzte Woche auch dazu, dass wir bis 0 Uhr zusammensaßen. Und so kam es letztendlich auch zu diesem alternativen Textentwurf für die Rückführungsverordnung.
Nach der Abstimmung im Innenausschuss muss ja noch das gesamte EU-Parlament diesem Rückführungspapier zustimmen. Von den Grünen kommt da schon die Mahnung an die EVP-Fraktion, die müsse vorher unbedingt noch mal umdenken. Also meint man bei den Grünen, dass die EVP-Fraktion vielleicht doch noch umfällt? Wie sehen Sie das?
Ja, man versucht, und das hat man in den letzten Jahren hier in diesem Haus immer wieder gemacht, Druck auszuüben. Das kennen wir auch aus Deutschland. Man versucht, gerade so diesen Aspekt zu bringen, sie dürfen nicht mit Rechten reden und so weiter. Und man verkennt völlig das eigentliche Ziel, nämlich den Bürger. Und ich denke, dadurch, dass François Bellamy das Mandat führt für die EVP, dass sie da standhaft bleiben. Also er vertritt einmal in der EVP seine Partei Républicains, das ist sozusagen die französische CDU in Frankreich. Er ist auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der EVP. Es hat sich aber natürlich schon herausgebildet, dass natürlich einige CDU-Politiker dazu Stellung genommen haben und gesagt haben, es gab keine Verhandlungen und so weiter, was natürlich aber auch Unsinn ist, weil wie sollte es sonst zu diesem gemeinsamen Entwurf gekommen sein? Also die CDU kann viel von Bellamy lernen, würde ich sagen. Das ist nämlich am Ende des Tages auch fraktionsübergreifend, parteiübergreifend, nämlich darum geht, das beste Ergebnis für die Wähler, für die eigenen Mitgliedstaaten zu erzielen.
Angenommen, die Verordnung geht nun auch durchs EU-Parlament und auch dort stimmen die vier Fraktionen des rechten und konservativen Spektrums wieder gemeinsam dafür. Ist das dann ein einmaliges Ereignis oder ist die Brandmauer dann so löchrig, dass es auch jederzeit wieder passieren könnte? Welche Signale bekommen Sie da?
Also die Brandmauer ist ja schon gefallen hier im Europäischen Parlament. Ob es jetzt zur Omnibus-Verordnung war, zu Venezuela oder auch zu der Liste der sicheren Herkunftsstaaten, das ist ja schon oft vorgekommen hier auf europäischer Ebene. Das will man nur in Deutschland nicht so oft wahrhaben. Und wenn es wirklich dazu kommt, dass nach dem Trilog, also unser Alternativtext wird jetzt erstmal dem Trilog gegeben, wir werden auch den Sitzungen beiwohnen. Und wenn wirklich diese Rückführungsverordnung genauso scharf bleibt, wie wir sie jetzt auch kreiert haben und durchs Parlament dann auch gehen sollte, dann ist das wirklich historisch. Und dann kann auch die CDU in Deutschland eigentlich überhaupt nicht mehr von einer Brandmauer sprechen. Und ich würde auch sogar sagen, sie könnte auch stolz auf sich sein, weil es ist vor allem die CDU gewesen, dass wir die Situation nun mal haben, die wir haben seit 2015. Und das ist halt auch Schadensbegrenzung. Und sie würden auch den Wählern zeigen, sie haben endlich versucht, Herr des Problems zu werden. Wir wissen natürlich, dass der Druck und wie das eigene Standing ist in Deutschland ja oft mehr wiegt als das Anliegen des Bürgers.
Im Innenausschuss des EU-Parlaments in Straßburg ist in dieser Woche die Brandmauer überwunden worden. Das war die Europaabgeordnete der AfD, Mary Kahn. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Heute ist Tag 13 im Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Die gegenseitigen Angriffe gehen weiter. In der Straße von Hormuz wurden drei Schiffe von Projektilen unbekannter Herkunft getroffen. Ein Frachter fing dabei Feuer und musste evakuiert werden. Angeblich wollte der Iran die Straße von Hormuz auch mit Seeminen versehen und damit unpassierbar machen. Die US-Luftwaffe zerstörte nach eigenen Angaben deshalb mehrere iranische Minenboote. Der neue oberste Führer des Mullah-Regimes, Mojtaba Khamenei, soll bei einem Angriff leicht verletzt worden sein. Das sagen israelische Militärs, aber auch Vertreter des Regimes in Teheran. Und die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf die Hisbollah im Libanon fort. Über die aktuelle Lage und die Ziele in diesem Krieg spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Hallo Pierre.
Hallo Romy, guten Tag.
US-Präsident Trump hatte Anfang der Woche überraschend erklärt, der Krieg gegen den Iran sei so gut wie beendet. Israels Verteidigungsminister Katz widersprach dem und erklärte, Israel werde den Krieg ohne zeitliche Begrenzung fortsetzen. Die Frage nach dem Kriegsende ist ja nicht gerade eine Kleinigkeit. Gibt es da größere Unstimmigkeiten zwischen der US-Regierung und der israelischen Regierung?
Das sieht so aus, ja. Trump hat tatsächlich gesagt, dass der Krieg bald zu Ende sei. Er sei selber überrascht, wie schnell das alles geht, wie schnell man die Ziele erreicht habe, während Netanyahu eigentlich damit droht, diesen Krieg so lange wie möglich fortzusetzen. Und das könnte noch einige Wochen oder sogar Monate dauern. Das sind sich die beiden in der Beurteilung des Erreichten und des Möglichen und des Wünschbaren nicht ganz einig. Bei beiden hat das innenpolitische Gründe. In den USA ist der Krieg zusehends unpopulär, weil er eben wirtschaftliche Kosten verursacht. Ich denke an die Ölpreise. In Israel ist der Krieg bisher ziemlich populär. Es sind knapp 90% der Bevölkerung, die laut Umfrage letzter Woche diesen Krieg unterstützen, ihn für gut finden. Und das hängt damit zusammen, dass aus Teheran eigentlich in den letzten Jahren nur gehässige Botschaften und Vernichtungsbotschaften ausgesandt wurden und dass die Israelis eigentlich finden, denen gehört jetzt ein gehöriger Denkzettel. Also hier bahnt sich eine Meinungsverschiedenheit an. Wenn sich jetzt die USA entscheiden, wir hören mit dem Krieg auf, dann müssten die Israelis wahrscheinlich auch aufhören. Und das hätte Konsequenzen.
Die beiden wichtigsten Ziele dieses Krieges waren ja vermutlich, dem iranischen Regime das waffenfähige, hoch angereicherte Uran wegzunehmen und einen möglichen Sturz des Regimes herbeizuführen. Beide Ziele scheinen derzeit außer Reichweite. Bedeutet das, dass der Krieg sein eigentliches strategisches Ziel schon verfehlt hat?
Das könnte man bejahen. Und zwar die Vorstellung, dass man diese rund 400 Kilo auf 60% angereichertes Uran einfach so herausholt oder vernichtet, das ist eine ziemlich, ich sage jetzt mal, naive Vorstellung. Dieses Uran kann nicht aus der Luft zerstört werden. Da müsste eine Kommandoeinheit hingehen, also boots on the ground sozusagen, und dieses Uran chemisch behandeln oder eben außer Landes bringen. Und das ist ein sehr, sehr riskantes Unterfangen. Ich glaube nicht, dass Trump dazu bereit ist. Bei den Israelis weiß ich nicht so genau, ob sie dazu bereit wären. Aber im Prinzip, im Moment ist dieses angereicherte Uran, das etwa genügend Stoff hat für 10 Atombomben, wie Experten sagen. Also dieses Uran, das wird sehr schwierig sein, dessen habhaft zu werden. Und ein Regimewechsel, das hat man sich in den USA und wahrscheinlich auch in Jerusalem einfacher vorgestellt. Das würde voraussetzen, dass die Leute zu Hunderttausenden auf die Straße gehen. Das würde voraussetzen, dass eine organisierte Oppositionsstruktur da ist, die die Macht übernehmen könnte. Es ist ja sehr gefährlich, wenn das Regime einfach stürzt und es ist niemand da, der an dessen Stelle treten könnte. Und es würde auch voraussetzen, dass die Sicherheitskräfte, also die Revolutionsgarden oder die Basij, die Polizisten, die die Leute unterdrücken im Land, dass die Uniformen ablegen, respektive die Seite wechseln und sich dem Volk anschließen. Das alles gibt es bisher nur vereinzelt, aber noch nicht in Massen. Das Regime hat für Kontinuität gesorgt, indem der Sohn des bisherigen Revolutionsführers Khamenei offenbar neuer Revolutionsführer wird. Und das zeigt, dass das System überhaupt nicht daran denkt, aufzugeben.
Also die Kriegsziele wurden bisher nicht erreicht und können wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht erreicht werden. Hat man sich verschätzt? Also waren sowohl Washington als auch Tel Aviv auf diesen Krieg zu schlecht vorbereitet?
Ich glaube, man hat die Iraner unterschätzt. Man hat die Iraner unterschätzt bezüglich der Entschlossenheit, wirklich zu überleben. Das ist eigentlich das wichtigste Ziel der Mullahs, dass sie diesen Doppelangriff Amerikas und Israels überleben und an der Macht bleiben.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die gilt ja eigentlich als enge Verbündete von US-Präsident Trump. Doch jetzt hat sie öffentlich die Angriffe auf den Iran als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet und von einer umfassenden internationalen Krise gesprochen. Werden solche Äußerungen von ja eigentlich Verbündeten aus Europa in Israel registriert?
Sie werden schon registriert, aber ich glaube, sie werden nicht sehr ernst genommen, weil erstens das Völkerrecht ist in Israel keine Latte, die man unbedingt erreichen muss. Man hat den Eindruck, dass das Völkerrecht eigentlich ein bisschen naiv ist und ein bisschen realitätsfern ist. Eines der Argumente, die man in Israel hört gegen das Völkerrecht, gegen das aktuelle Völkerrecht, ist, dass man sehr wohl das Recht hat, als Land, das bedroht wird von einem anderen Land, diese Gefahr zum Verschwinden zu bringen oder auszumerzen. Was soll das Völkerrecht, wenn ich warten muss, bis ich angegriffen werde und erst dann kann ich zurückschlagen? Dann ist man ja nicht mehr da im schlimmsten Fall. Und deshalb hält man sich da eher an die eigene Stärke und hält dieses Völkerrecht für nicht unbedingt sehr hilfreich.
Es gibt Stimmen aus dem israelischen Sicherheitsapparat, die auch sagen, dieser Krieg werde ohne klar definierte politische Ziele geführt. Wie gefährlich ist so eine militärische Operation, wenn quasi der strategische Endpunkt völlig unklar bleibt? Und wieso steht die israelische Bevölkerung weiterhin so fest hinter der Regierung, wenn ganz offensichtlich ist, dass die Regierung diesen Krieg schlecht vorbereitet hat?
Das ist eine gute Frage. Die Umfrage, die ich soeben erwähnt habe, ist mittlerweile etwa 8 Tage alt. Wie das heute ausfallen würde, weiß ich nicht. Damals war einfach noch eine gewisse Euphorie da und man dachte, ja gut, das schafft man, weil man den iranischen Widerstandswillen unterschätzt hat. Das ist das eine. Und das andere, es ist effektiv so und das wird sich wahrscheinlich auf die Begeisterung bei den Umfrageergebnissen wird sich das widerspiegeln. Die Ziele, die sind sehr diffus und es erinnert mich ein bisschen an den Gaza-Krieg, wo der Premierminister ständig vom absoluten Sieg über die Hamas gesprochen hat. Und daraus ist überhaupt nichts geworden. Denn der absolute Sieg war nicht genau definiert. Also man wollte die Hamas entwaffnen, man wollte die Hamas aus dem Gaza wegbringen. Aber wie man das schafft, das war absolut unklar. Und mittlerweile weiß man, dass die Hamas weiterhin dort ist und dass die Hamas weiterhin bewaffnet ist und dass sie die Waffen nicht abgeben wird und so weiter. Ähnlich ist es mit dem Iran. Man hat den Widerstandswillen der Iraner unterschätzt. Man hat zu viele Ziele gehabt. Man will die ballistischen Raketen vernichten. Das ist kaum anzunehmen, dass da wirklich 100% der Raketen vernichtet werden. Man will das Atomprogramm militärisch beenden, wird auch schwierig sein. Man will einen Regimewechsel. Mit militärischen Mitteln ist das nicht zu erreichen. Aber man hat keine politischen Vorbereitungen getroffen, um das zu erreichen. Also die Ziele sind sehr diffus und haben sich ständig wieder geändert. Das hat angefangen im Januar, als Trump den Demonstranten gesagt hat, wir kommen euch zu Hilfe. Inzwischen hat er das ein bisschen geändert, weil es ihnen nicht zu Hilfe gekommen. Er hat dann gesagt, okay, die ballistischen Raketen müssen weg. Das war auf Druck von Netanyahu. Dann kam das Atomprogramm, die Verhandlungen in Oman und in Genf. Da ging es eigentlich primär um die Beseitigung des Atomprojekts und die Iraner wollten ein Ende der Sanktionen. Also hier sieht man, die Ziele haben sich erstens immer wieder geändert und sie waren ein bisschen schwammig formuliert.
Wenn Donald Trump jetzt angenommen plötzlich sagt, wir haben genug getan, wir beenden jetzt diesen Krieg im Iran, was macht dann Israel? Allein kann es ja nicht weiterkämpfen. Wie abhängig ist Israel von den Vereinigten Staaten strategisch am Ende?
Da zeigt sich die starke Abhängigkeit der Israelis von den Amerikanern. Ich gehe nicht davon aus, dass die Israelis quasi alleine im Alleingang weitermachen, wenn Trump aufhört. Das wäre erstens für die Beziehung zwischen Jerusalem und Washington wahrscheinlich schlecht. Und zweitens wäre Israel wahrscheinlich auch militärisch überfordert. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Bevölkerung in Israel, das muss man vielleicht sagen, die leidet an Schlafmangel, weil die Iraner schicken ihre Raketen und ihre Drohnen so alle 4-5 Stunden in Richtung Israel und dann kommt der Alarm und dann muss man in den Bunker oder in den Schutzraum gehen. Das heißt, die Leute in Israel schlafen nicht und irgendwann wird sich das wahrscheinlich in einem Wir haben genug äußern. Ich glaube nicht, dass Israel diesen Krieg ohne USA fortführen könnte. Das würde letztlich bedeuten, dass das Regime in Teheran gewonnen hat. Denn keines der Ziele, weder der Amerikaner noch der Israelis, wurde erreicht. Und das Regime hat dann eigentlich jeden Grund, trotz der enormen Opfer, die es gegeben hat im Iran und die es immer noch gibt, hat das Regime Grund zur Freude. Wir haben es geschafft, die stärkste Militärmacht der Welt und die stärkste Militärmacht des Nahen Ostens zu besiegen. Und das wäre vermutlich auch ziemlich gefährlich für die nächsten Jahre.
Und Israel führt ja auch noch an einer zweiten Front Krieg gegen die von Iran gesteuerte und finanzierte Hisbollah im Libanon. Da wird jetzt eine Bodenoffensive Israels befürchtet, also ein Einmarsch von Bodentruppen. Wie real ist dieses Szenario?
Das ist sehr real. Das war auch eine Fehleinschätzung in Jerusalem. Man hat damit gerechnet, dass die Hisbollah den Fehler nicht begehen wird, sich den Iranern anzuschließen im Kampf gegen Israel. Das haben sie nun aber doch gemacht und müssen jetzt damit rechnen, dass Israel reagiert. Und Israel hat schon reagiert, und zwar ziemlich heftig. Das war auch ein Punkt. Im Juni gab es der letzte Krieg gegen die Hisbollah. Da gab es einen Waffenstillstand. Und damals hieß es, die Hisbollah ist kein Problem mehr. So wie es im Juni auch nach dem Krieg geheißen hat, das Regime ist quasi kein Problem mehr, die ballistischen Raketen sind weg und das Atomprogramm ist erledigt. Und jetzt sieht man, dass die Hisbollah eben nicht erledigt ist. Sie wurden von den Iranern in den letzten Monaten massiv aufgerüstet und finanziert, sodass sie sich jetzt auf Wunsch Teherans und auch koordiniert mit den iranischen Angriffen zum Teil der Attacke gegen Israel angeschlossen haben. Und da müssen sie jetzt halt den Preis dafür bezahlen.
Über die aktuelle Lage und die Ziele im Krieg gegen den Iran sprach ich mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Danke, Pierre.
Ich danke dir.
Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Moderne Erfindungen, Technologien und Materialien machen unser Leben in vielen Bereichen einfacher. Nehmen wir nun mal die praktische Erfindung der Teflon-Bratpfanne, der Regenjacke oder der beschichteten Tischdecke. Diese drei Produkte haben eins gemeinsam: Sie enthalten PFAS, Chemikalien, die so stabil sind, dass sie nicht zerfallen und abgebaut werden. Deshalb nennt man sie auch Ewigkeitschemikalien. Es gibt tausende verschiedene solcher Ewigkeitschemikalien und industriell produziert werden sie seit etwa 80 Jahren. Lange Zeit hat man sich nichts weiter dabei gedacht. Die Chemikalien reicherten sich unbeachtet in Gewässern, in Böden und auch in Mensch und Tier an. Doch seit einigen Jahren findet ein Umdenken statt. Die EU hat entschieden, viele der PFAS nun nach und nach zu verbieten. Darüber möchte ich jetzt reden mit dem Umweltchemiker Professor Martin Scheringer, der sowohl an der Masaryk-Universität Brünn als auch an der ETH Zürich lehrt. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Professor Scheringer, was genau sind PFAS? Wie unterscheiden sie sich von anderen abbaubaren Chemikalien?
PFAS enthalten eine Kette aus Kohlenstoffatomen, die an all ihren anderen Bindungen Fluor tragen. Und dieses Fluor verleiht dem PFAS die besonderen Eigenschaften, nämlich, wie Sie erwähnt haben schon, das Abstoßen von Wasser und Fett und Schmutz und auch diese sehr hohe Stabilität.
Ich hatte die Teflonpfannen und Regenjacken schon genannt. Wo kommen denn die PFAS heutzutage noch überall vor?
Sie kommen in sehr vielen Verwendungen vor, eben in alle möglichen Imprägnierungsanwendungen, nicht nur für Gegenstände, die wir benutzen im Alltag, wie eben die Pfannen oder auch Textilien, auch viele Industrietextilien, Folien im Bau für Dachabdichtungen, Vorhänge, Sitzpolster in Flugzeugen zum Beispiel und viele, viele weitere Anwendungen. Es ist eine sehr übersichtliche, fast unüberschaubare Vielfalt, wo die PFAS sozusagen Eingang gefunden haben.
Worin bestehen jetzt die konkreten Gefahren, die mit diesen PFAS einhergehen?
Das Hauptproblem ist eben, dass sie nicht abgebaut werden. Das heißt, wenn sie in die Umwelt gelangen, dann bleiben sie dort und sie verteilen sich auch immer weiter mit Wasser und Wind und gelangen letztendlich überall hin. In die Böden, ins Grundwasser, in die Oberflächengewässer, in die Nahrung, in Wildtiere, in den menschlichen Körper. Und sie sind eben auch toxisch, weil nahezu alle Chemikalien ab einer gewissen Konzentration toxisch sind. Man sagt ja, die Dosis macht das Gift. Und da sie eben toxisch sind, führen sie jetzt bei vielen Menschen zu gesundheitlichen Problemen.
Heißt das, wir haben es da bei den PFAS mit einer riesigen, schleichenden, aber eigentlich wenig sichtbaren Umweltkatastrophe zu tun?
Ja, das würde ich schon sagen. Und zwar ohne alarmistisch sein zu wollen. Man kann es schon auch eine Katastrophe nennen. Es ist schleichend, richtig. Es ist auch unsichtbar, weil man die eben als einzelne Chemikalien nicht sieht. Die räumliche Verbreitung ist riesig. Es gibt ja eine Landkarte, die vom sogenannten Forever Pollution Project gemacht wurde. Und das ist ein Konsortium, das von Le Monde, der Zeitung in Frankreich, geleitet wurde und das eine Landkarte erstellt hat mit 17.000 Standorten in ganz Europa, wo man eben PFAS-Kontaminationen im Wasser oder Boden gemessen hat.
Ja, es gibt ja Studien, die bringen die verschiedenen PFAS-Stoffe mit Krebs in Verbindung, mit hormonellen Störungen, Autoimmunerkrankungen oder auch Fruchtbarkeitsstörungen. Wie gut erforscht sind diese gesundheitlichen Risiken schon?
Für zwei von den PFAS sind die sehr gut erforscht. Und diese beiden sind die Perfluoroktansäure oder PFOA und die Perfluoroktansulfonsäure oder PFOS. Es gibt auch viele andere PFAS, die dann in der Umwelt zu diesen beiden umgewandelt werden. Und wie Sie erwähnt haben, sie können Krebs auslösen, sie schädigen die Leber und die Niere, sie schädigen die Schilddrüsenfunktion, sie schädigen den Fettstoffwechsel, sie führen zu geschwächter Immunantwort, sie führen bei Männern zu verminderter Spermienzahl und sie können bei Frauen auch Fehlgeburten auslösen.
Und wo kommen diese beiden gefährlichsten PFAS im Alltag vor? Wo kommen wir damit in Berührung?
Wir kommen am ehesten mit dem PFOS in Berührung, weil das PFOS aus den Imprägniermitteln und aus den Feuerlöschschäumen freigesetzt wird, die sehr umfassend eingesetzt worden sind. Das PFOA ist vor allem eingesetzt worden in der Herstellung von Teflon. Teflon ist auch ein PFAS, das ist das, was auf dem Backpfand drauf ist. Um das herzustellen, braucht man eben PFOA, ein anderes PFAS, als Prozesshilfsmittel. Und dann war das PFOA in den Abwässern aus der Teflonproduktion und ist daraus dann in die Umwelt freigesetzt worden. Das heißt, es gibt starke PFOA-Belastungen um die Anlagen herum, in denen Teflon hergestellt wurde oder wird, aber nicht so sehr in der breiteren Bevölkerung. Hingegen das PFOS ist überall zu finden, oft in höheren Konzentrationen als das PFOA.
Im Wasser, im Boden, wo kommt das vor?
Ja, im Wasser, im Boden, in der Nahrung. Wir haben der Schweiz Fälle, wo es in Klärschlämmen enthalten war, weil die Klärschlämme wurden in den 80er Jahren auf die Felder ausgebracht, auf die Wiesen. Und jetzt noch hat man sehr hohe Werte, so hoch, dass das Fleisch der Kühe, die auf diesen Wiesen grasen, nicht in Verkauf gelangen darf.
Sie haben jetzt die Teflonpfanne erwähnt. Wenn ich jetzt so eine Pfanne besitze und mir darin jeden Tag was brate, vergifte ich mich dann auch schleichend und habe jeden Tag ein bisschen mehr Teflon in mir? Oder ist das Teflon an der Pfanne so stabil, dass es auch da bleibt?
Das ist eigentlich so stabil, dass es da bleibt. Das ist keine unmittelbare Quelle zur Besorgnis, weil das Teflon letztlich ein Plastik ist. Und es ist eine feste Schicht. Es mögen vielleicht kleine Stücke abgehen. Man merkt das ja, wenn die Pfannen dann älter werden und Risse bekommen, dann gehen auch Stücke davon ab. Aber das geht auch durch den Darm wieder durch. Das Problem am Teflon ist eben, wie gesagt, die Herstellung, wo eben dann diese Prozesshilfsmittel wie das PFOA benötigt werden. Und die haben um die Anlagen herum enorme Kontaminationen ausgelöst.
Nun werden in der EU ab April dieses Jahres die ersten PFAS verboten. Welche Bereiche betrifft dieser erste Schritt?
Da geht es vor allem um Feuerlöschschäume, in denen die PFAS lange Zeit eingesetzt worden sind. Und es ist aber auch so, dass man schon seit 20 Jahren Schäume hat, die genauso gut funktionieren und keine PFAS enthalten. Und diese fluorfreien Schäume werden seit längerer Zeit, seit 15 Jahren schon, an Flughäfen auch eingesetzt, also in der Praxis, wo es auch dazu Bränden von Kerosin kommen kann und also wirklich leistungsfähige Löschmittel braucht. Es ist also eigentlich schon viel zu spät, diese fluorhaltigen, PFAS-haltigen Feuerlöschräume zu verbieten.
Später sollen ja auch andere Bereiche in das PFAS-Verbot einbezogen werden. Wird es am Ende in der EU zu einem vollständigen PFAS-Verbot kommen oder ist die Chemielobby dafür zu stark?
Das ist zurzeit eine ganz große Frage, über die sich viele Menschen den Kopf zerbrechen. Es ist auf jeden Fall so, dass man mehr und mehr sieht, in wie vielen Anwendungen PFAS ersetzt werden können. Das ist die Entwicklung der letzten 3, 4, 5 oder sogar mehr Jahre. Also es gibt großen Anlass zu Optimismus, dass man eben in vielen Fällen Materialien gefunden hat, die funktionieren und die sogar zum Teil besser funktionieren als die PFAS in den bisherigen Anwendungen. Das heißt, wir kommen hier nicht auf eine krisenhafte Situation zu, wo ein zentraler Baustein unserer Industriegesellschaft weggenommen wird, sondern wir sind auf dem Weg, viele dieser Anwendungen der PFAS zu ersetzen.
Nun werden im Zuge der sogenannten Energiewende ja überall Windräder und Solaranlagen aufgestellt. Auch Batterien werden in Massen produziert, aber auch in diesen, ich sag mal, Leuchttürmen der Energiewende sind überall PFAS enthalten. Welche Auswirkungen hat das beispielsweise bei Windrädern auf die Umwelt?
Ja, das ist eine ganz besondere Geschichte, denn die Windräder enthalten gar keine PFAS. Das ist eine Falschmeldung. Wir haben uns extra mit den Herstellern der Windräder in Verbindung gesetzt und gefragt, wie dringend sie die PFAS brauchen zur Beschichtung der Rotorblätter und erfahren, dass das gar nicht eingesetzt wird. Das heißt, zum Teil gibt es also auch echte Falschmeldungen, um vielleicht auch den Bedarf an PFAS größer aussehen zu lassen, als er ist. Und auch für all die anderen Komponenten der Energiewende, also die Solarzellen, Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolyseure, Wasserstoff und Wärmepumpen, es gibt alles das mittlerweile ohne PFAS auf dem Markt marktfähig. Es ist schon zutreffend, dass es bisher meistens PFAS waren, die dort verwendet worden sind. Aber das heißt keinesfalls, dass das so bleiben muss. Und das ist eben auch nicht nur eine Forderung oder eine Vision, die ich hier habe, sondern es ist so, dass es diese Geräte alle ohne PFAS auf dem Markt bereits gibt. Das heißt, es ist eine echte Falschmeldung, dass für die Energiewende PFAS benötigt würden.
Aber die Windräder, die jetzt schon aufgestellt sind, die enthalten durchaus PFAS, oder nicht?
Nein, eben nicht. Wir haben das erfahren von den Herstellern der Windräder, dass sie das gar nicht machen.
Das ist sehr interessant. Das heißt, wenn die PFAS gänzlich verboten werden von der EU, dann hat das überhaupt keine Auswirkungen auf die Energiewende?
Nicht wirklich, nein. Wie gesagt, es gibt all diese Komponenten mittlerweile marktfähig und auf dem Markt verfügbar. Und man kann das also jetzt auch hochskalieren nach dem Bedarf, dem Energiebedarf. Und die PFAS sind nicht der Flaschenhals dafür, nein.
Andere Bereiche sind, glaube ich, sehr wohl betroffen, zum Beispiel der medizinische Bereich. Da werden PFAS verwendet für Implantate oder chirurgische Instrumente. Was würde da ein weitreichendes PFAS-Verbot für die Medizin bedeuten?
Dieses besagte Verbot ist eigentlich kein echtes Verbot. Man nennt es eine Beschränkung. Das ist auch wichtig. Also es geht nicht darum, dass man die PFAS einfach wegnimmt und verbietet von heute auf morgen, sondern es gäbe, wenn das dann kommt, lange Übergangsfristen von 15 Jahren von jetzt an. Und in dieser Zeit könnte bestimmt sehr viel auch an Forschung und Entwicklung geleistet werden.
Auch im Trinkwasser finden sich ja diese Ewigkeitschemikalien. Wie groß ist die Belastung und haben da Kommunen und Wasserwerke das Thema PFAS im Trinkwasser auf dem Schirm?
Das ist ein ganz großes Thema. Sie haben es sehr auf dem Schirm. Sie sind in großer Besorgnis. Sie stehen vor enormen finanziellen Herausforderungen oder Belastungen, um das Trinkwasser konform machen zu können, weil die PFAS aus dem Wasser entfernen müssen. Und das ist schwierig und aufwendig und teuer.
Welche Technologien gibt es da zur Reinigung des Trinkwassers?
Zum einen kann man versuchen, mit Aktivkohle zu arbeiten, an die PFAS und andere Schadstoffe sich dann kleben, absorbieren, sagt man dazu. Aber alles das braucht eben Energie, braucht Material und es ist eben auch teuer.
In der Vergangenheit gab es immer wieder auch Vorwürfe, große Chemiekonzerne hätten die Risiken bestimmter PFAS-Verbindungen lange auch heruntergespielt oder Informationen zurückgehalten. Kritiker sprechen da teilweise sogar von einem Teflon-Kartell. Gibt es Hinweise auf systematisches Vorgehen der Industrie, etwa auch noch unter Mitwisserschaft der Politik?
Was man auf jeden Fall sagen kann, also was man auch weiß, ist, dass die Firmen 3M und DuPont schon in den 1960er und 1970er Jahren viel über die Giftwirkung der Stoffe gewusst haben und das gezielt zurückgehalten haben. Das ist so. Mittlerweile weiß man das besser, genauer, aber man kann vielleicht schon sagen, dass zumindest einige Teile der chemischen Industrie nicht gerade proaktiv vorgegangen sind in dieser Diskussion. Es gibt leider immer noch ein recht starkes Beharrungsvermögen in Teilen der chemischen Industrie. Die Industrie ist ja nicht einheitlich. Es gibt auch viele Industrien, die eben genau die Alternativen entwickeln und herstellen und dann auch diesen Markt übernehmen können. Es ist ja nicht so, dass ein Markt verschwindet und man da Arbeitsplätze und auch Umsatz verliert, sondern der wird übernommen von denen, die die Alternativen herstellen. Die Industrie ist also nicht einheitlich. Aber es gibt schon Akteure in der chemischen Industrie, die hier problematisch agiert haben.
Über das Problem der PFAS, der Ewigkeitschemikalien, sprach ich mit dem Umweltchemiker Professor Martin Scheringer, der sowohl an der Masaryk-Universität Brünn als auch an der ETH Zürich lehrt. Herzlichen Dank.
Ja, das habe ich gerne gemacht. Ich hoffe, dass das zur Klärung der PFAS-Problematik beiträgt.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Politiker lieben ja eigentlich Kameras und Mikrofone. Da sprechen sie gerne rein und stellen sich gerne dar. In Zeiten von Social Media allerdings müssen Politiker höllisch aufpassen, wo die Fettnäpfchen stehen. Denn manchmal entscheiden nur wenige Sekunden darüber, ob die Karriere weitergeht oder endet, wenn eine Kamera dabei ist. Und das auch, wenn der Tritt in den Fettnapf schon Jahre her ist. Hören Sie dazu den Kommentar von Oliver Stock.
Politik ist ungerecht, nicht wegen genialer Strategien oder besonders harter Debatten, sondern wegen eines verdammten 15-Sekunden-Clips. Gerade zeigt das der Fall Manuel Hagel in Baden-Württemberg. Kurz vor der Wahl geht ein Video viral, in dem der CDU-Politiker in einer Rede über eine Frau mit Rehaugen spricht. Ein Satz, der im Moment der Rede durchging, im Internet aber plötzlich wirkt wie ein Meme auf Speed. Der Clip rauscht durch X, durch TikTok und WhatsApp-Gruppen wie ein Energy-Drink auf nüchternen Magen. Hagel landet am Wahlabend denkbar knapp hinter Cem Özdemir von den Grünen. 15 Sekunden Rehaugen haben ihn das Ministerpräsidentenamt gekostet. CDU-Mann Jens Spahn reagiert, nimmt Hagel in Schutz und spricht von einer Schmutzkampagne der Grünen. Man habe gezielt einen unglücklichen Ausschnitt aus einer längeren Rede herausgeschnitten, sagt er sinngemäß. Klassischer Verteidigungsmodus im Social-Media-Zeitalter. Wo ist der Kontext? Es fehlt die Einordnung. Hört euch die ganze Rede an. Das Problem? Das Internet interessiert sich ungefähr null für Kontext. Das Internet liebt es kurz. Seine User, zu denen wir auch gehören, stehen auf Clips. Bestes deutsches Beispiel dafür ist Armin Laschet im Sommer 2021. Es herrscht Flutkatastrophe im Ahrtal. Bundespräsident Steinmeier hält eine ernste Rede. Im Hintergrund steht Laschet und lacht. Ein paar Sekunden Video, mehr nicht. Aber diese paar Sekunden gehen durch jede Timeline, jeden Newsfeed, jede Nachrichtensendung. Der Clip wird tausendfach geteilt. In der politischen Wahrnehmung verdichtet sich plötzlich alles zu einem Bild. Der Kandidat, der im falschen Moment lacht. Wahlkampfstrategie, Programme, egal. Das Meme gewinnt. International funktioniert das sowieso. Mitt Romney, Präsidentschaftskandidat der Republikaner 2012, wird bei einem privaten Fundraising heimlich gefilmt. Er sagt, 47% der Amerikaner würden ohnehin vom Staat leben und ihn niemals wählen. Das Video verbreitet sich rasend schnell und wird zum Symbol für einen Kandidaten, der den Kontakt zur normalen Wählerschaft verloren hat. Der Mechanismus dahinter ist simpel. Politik bestand früher aus Text, Reden und Programmen, vor allem aber schon immer aus Personen, die sich bewegten, Interviews gaben und beobachtet wurden. Das Ganze geschah aber mit Abstand und zeitversetzt. Heute liefert die Politik Bilder in Echtzeit. Und wer den Gegner erledigen will, gräbt in schier unendlichen digitalen Archiven nach Material, das gegen ihn oder sie verwandt werden kann. Die Bilder entscheiden schneller als jede Analyse. Ein Clip ist emotional, scheinbar sofort verständlich und perfekt für Social Media. Einmal viral und niemand bekommt ihn wieder eingefangen. Manchmal reicht sogar ein einzelner Satz. Beispiel Christian Lindner. Als 2017 die Jamaika-Sondierungen scheiterten, sagte er vor Kameras, lieber nicht regieren als falsch regieren. Inhaltlich vielleicht eine Haltung, medial vor allem ein perfekt konfektionierter Clip. 5 Sekunden, maximal zitierfähig. Der Satz wird 1000-fach wiederholt, parodiert, kritisiert, für die einen Prinzipientreue, für die anderen politischer Fluchtreflex. Aber egal, wie man ihn bewertet, das Video prägt das Image. Oder Peer Steinbrück, einstmals Finanzminister unter Angela Merkel im Wahlkampf 2013. Ein Magazincover zeigt ihn mit erhobenem Mittelfinger. Ironie, sagen seine Leute, Provokation, sagen seine Gegner. Das Bild verbreitet sich rasend schnell im Netz. Plötzlich geht es nicht mehr um Steuerpolitik oder Europa, es geht um den Finger. Und dann gibt es noch die Fälle, in denen das Netz selbst zum politischen Akteur wird. 2019 lädt YouTuber Rezo ein Video hoch. Die Zerstörung der CDU. Es zeigt eine Stunde Kritik an der Regierungspolitik. Millionen Klicks später diskutiert plötzlich ganz Deutschland darüber. Parteien reagieren hektisch, Pressestellen rotieren, Politiker versuchen zu erklären, warum ein YouTube-Clip den Wahlkampf durcheinanderwirbelt. Antwort: weil er es kann. Was hier passiert, ist ein radikaler Medienwechsel. Politik wird zur Kurzform, zu einer Art Screenshot, der in Sekunden begreifbar ist. Der Algorithmus liebt Emotionen, Zuspitzung und klare Bilder. Differenzierung hat etwa so gute Chancen wie dreibeinige Männer, die Volleyball spielen wollen. Das bedeutet nicht, dass ein Clip, ein Video allein eine Wahl entscheidet. Aber es kann eine Kampagne durcheinanderbringen. Ein Clip bestätigt, was Kritiker ohnehin sagen wollten. Ein Bild verstärkt ein Gefühl und plötzlich läuft der Wahlkampf in eine Richtung, die kein Spin-Doktor vorausgesehen hatte. Die neue Realität der Politik lautet also, jeder Auftritt ist potenziell Content. Jede Kamera läuft immer und irgendwo wartet schon jemand darauf, aus 10 Sekunden Geschichte zu machen. Ist das fair? Nein. Aber war Politik jemals fair?
Sie hörten einen Kommentar von Oliver Stock. Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich darf Ihnen noch unsere Sendung Schweizer Stunde empfehlen. Da geht es heute unter anderem um ein neues Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen, das sich am Digital Services Act der EU orientiert. Damit will der Bundesrat die Meinungs- und Redefreiheit in der Schweiz massiv einschränken. Dagegen regt sich Widerstand. Corinna Ziegerli spricht darüber mit Andrea Siemen von der Free Speech Union Switzerland. Die Schweizer Stunde hören Sie heute um 10 Uhr, um 16 Uhr und um 22 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.